Unternehmen ihre Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30% auf 25% sinken. Die Regierung plant außerdem steuerliche Anreize für Unternehmen, wenn diese E-Autos anschaffen. Die Maßnahmen sollen die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 2,5 Milliarden Euro entlasten. Schon morgen soll der Bundestag erstmals darüber beraten. Weil durch die Änderungen auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, muss der Bundesrat ebenfalls zustimmen. Die Bundesregierung bleibt dabei, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes berücksichtigen. Er sehe darin aber keine grundsätzliche Bedeutung, betonte der CDU-Politiker.
Es ist ein erstinstanzliches Urteil und dazu noch in einem Eilverfahren getroffen. Insofern hat es eben anders als eine obergerichtliche Entscheidung keine Wirkung über den Einzelfall hinaus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Beschluss des Gerichtes sehr genau an und werden daraus eben auch entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und auch die Bundesjustizministerin hat ja darauf hingewiesen, dass so eine Entscheidung am Ende wohl vom EuGH getroffen werden muss.
Kanzleramtsminister Thorsten Frei, CDU. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte in einer Eilentscheidung festgestellt, dass es rechtswidrig war, drei Somalier bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt-Oder zurückzuweisen. Bundesarbeitsministerin Baas will gegen den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen vorgehen. Die SPD-Politikerin sagte dem Stern, es gebe ausbeuterische Strukturen, die Menschen nach Deutschland lockten. Sie bekämen dann Mini-Arbeitsverträge und müssten ergänzendes Bürgergeld beantragen. Das Geld werde dann aber abgeschöpft. Um dagegen vorzugehen, muss laut Baas der Datenaustausch zwischen Finanzämtern, Jobcentern und Sicherheitsbehörden verbessert werden. Die Ministerin bekräftigte, dass die Regierung das Bürgergeld insgesamt neu regeln will. Unter anderem soll es schneller Sanktionen geben, wenn jemand Termine nicht einhält. Bei Familien mit Kindern dürften die Leistungen aber nicht komplett gestrichen werden, betonte Baas. Ab heute gelten in den USA die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelt sich der Satz auf 50%. Er will damit nach eigener Aussage die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die EU will mit Gegenmaßnahmen antworten. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Dabei geht es um Gegenzölle auf US-Einfuhren wie Jeans, Motorräder und Whisky. Ein weiteres Paket von Vergeltungszöllen soll US-Importe im Umfang von 95 Milliarden Euro treffen. Die Kommission stimmt es gerade mit Mitgliedstaaten und Unternehmen ab. Für Deutschland wären die hohen US-Zölle nach Angaben des zuständigen Branchenverbandes eine massive Belastung. Unter anderem, weil Drittstaaten Lieferungen in die EU umleiten könnten, wenn ihnen der Zugang zum US-Markt versperrt wird. Das verschärfe den erheblichen Importdruck auf Europa zusätzlich, erklärt die Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Bundesumweltminister Schneider will die Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden verbessern, damit die ihre Bürger besser vor Hitze schützen können. In der Rheinischen Post sagte der SPD-Politiker, er wolle untersuchen lassen, ob es auf nationaler Ebene Regelungsbedarf gibt, damit die Kommunen auf die immer höheren Temperaturen reagieren können. Die Zahl der extremen Hitzetage hat zuletzt deutlich zugenommen. Besonders für Ältere, Kranke oder Schwangere kann das gefährlich werden. Der Minister äußerte sich anlässlich des heutigen Hitzeaktionstages, der auf die Risiken extremer Hitze aufmerksam machen soll. Er wird seit 2023 begangen. Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League-Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und war schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wird es zunächst sonnig, später ziehen Wolken auf, es gibt kräftige Schauer und Gewitter, es wird schwülwarm bei bis zu 27 Grad. Aktuell die Temperaturen in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 11, in Guben 17, in Stechlin 11 Grad. Morgen wird es wieder teils sonnig, teils wolkig, es gibt erneut Schauer oder kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schlagen sich die Abende um die Ohren in ellenlangen Gemeindesitzungen, tragen Verantwortung für ihre Kommunen, auch wenn sie gerade nicht so üppig dafür entlohnt werden, viele ihr Amt sogar ehrenamtlich ausüben. Und trotzdem kann es sein, dass sie massiven Anfeindungen ausgesetzt sind, wenn ihre Politik manchen Bürgerinnen und Bürgern nicht passt. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind wichtig für unsere Demokratie und wichtig auch, dass es da Nachwuchs gibt und gerade junge Menschen das machen wollen. Ab heute tagt das Netzwerk junger BürgermeisterInnen in Berlin und wir schauen gleich genauer drauf auf dieses essentielle Amt ja in unserer Demokratie. Zuerst in 5 Minuten, da spreche ich mit einer Bürgermeisterin in Brandenburg.
Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Together, when we're out together, way
Zeit ist das mitten im Irving Berlin, Klassiker Cheek to Cheek, um 6:55 am Mittwochmorgen. Kein Geld, keine Fachkräfte, dann immer wieder Anfeindungen von den Wählerinnen und Wählern, die mitunter auch grenzüberschreitend sein können. Das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin ist gerade in unseren Zeiten aktuell eine große Herausforderung. Wie man da trotzdem mit frischen Ideen herangehen kann, das diskutiert das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ab heute bei der Jahreskonferenz. Und ich spreche jetzt darüber mit Wiebke Shahin-Konolly. Sie ist Vorstand im Netzwerk und Bürgermeisterin im brandenburgischen Zossen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind seit 2019 Bürgermeisterin. Was sind denn da die größten Herausforderungen für Sie?
Ja, ich bin seit Ende 2019 Bürgermeisterin und ich muss sagen, die größten Herausforderungen sind unsere Finanzen. Ja, also wir haben immer mehr pflichtige Aufgaben. Wir sind eine Kommune, die sehr, sehr stark wächst. Also gerade das Thema Kita-Plätze, Schulplätze, Schulsanierungen, Straßenanbindungen und eben, ja, das kostet alles sehr, sehr viel Geld und wir sind im Haushalt demzufolge nicht so gut ausgestattet, dass wir das eben 1:1 alles sehr, sehr schnell umsetzen können. Und das fordert von meinen Wählerinnen und Wählern zum einen viel Geduld, ja, und zum anderen müssen sie halt auch mit diesen Situationen persönlich klarkommen. Und das sind somit die größten Herausforderungen, dass wir eben nicht so viel investieren können, wie wir uns das eigentlich wünschen würden, weil die finanziellen Mittel von hinten bis vorne einfach nicht ausreichen.
Das heißt, Sie als Bürgermeisterin müssen auch sehr kreativ werden immer wieder.
Ja, wir müssen sehr kreativ werden. Wir müssen schauen, dass wir mit Investoren zusammenarbeiten, dass wir neue Lösungswege hinsichtlich Bürokratieabbau uns ausdenken, dass wir neue Prozesse in unseren Rathäusern einführen, dass wir das Thema Digitalisierung beschleunigen, damit wir eben schneller auch in die Umsetzung kommen, weil beispielsweise ein Schlagloch, was heute 2.000 Euro kostet zum Reparieren, das kostet mich in 2 Jahren, wenn ich mit dem ganzen Prozess durch bin, mit Genehmigungen und so weiter, 4.000 Euro. Und da muss man eben ansetzen und sagen, gut, welchen Prozess brauchen wir, dass wir es eben schneller hinbekommen und uns das Ganze auch leisten können, ja.
Sie müssen kreativ werden.
Das war jetzt mal so ein pragmatisches Beispiel.
Ja, das ist ein pragmatisches Beispiel. Sie müssen da kreativ werden. Andere Dinge sind auch wahnsinnig zeitaufreibend, nervenaufreibend auch, stelle ich mir vor. Aber trotzdem sind Sie auch, also KommunalpolitikerInnen, insgesamt immer mehr Anfeindungen ausgesetzt. Ist das bei Ihnen auch so? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also es ist bei uns ähnlich. Also es ist schon manchmal sehr, sehr harter Tobak, auch gerade in den Sitzungen, was man sich da vorhalten muss. Also es ist ja schon ja, die Toleranz unserer Bürgerinnen und Bürger, die nimmt zunehmend ab, aber es sind nicht wir Bürgermeister, die die Situation verursacht haben, sondern wir sind eben bestrebt, die Situation zu verbessern und versuchen hier eben auch alle Wählerinnen und Wähler mitzunehmen. Und der eine versteht es, der andere versteht es eben nicht. Und demzufolge ist das Frustpotenzial bei uns in der Gesellschaft allgemein sehr, sehr groß. Und wir bekommen immer neue Aufgaben dazu, sind quasi die Handlanger unserer Bundesregierung oder beziehungsweise unserer Landesregierung. Also die Entscheidungen zur Umsetzung werden ja vor Ort getroffen. Die Umsetzungen von Gesetzesgrundlagen werden bei uns in den Kommunen gemacht. Und wenn Wähler damit nicht einverstanden sind, aber damit trotzdem konfrontiert werden und eben sagen, ah, das habe ich ja gar nicht gewählt, das wollte ich ja eigentlich gar nicht und jetzt betrifft's mich, dann bekommen wir das eben 1:1 zu spüren. Hm. Ja, und auch lange Verfahrenswege, wenn jetzt jemand beispielsweise sehr lange auf seine Baugenehmigung wartet, die wir aber einhalten müssen, auch das bekommen wir eben 1:1 zu spüren. Und demzufolge sind wir auch Anfeindungen ausgesetzt, weil eben die Frustration in der Bevölkerung immer größer wird.
Wie gehen Sie denn damit um? Gehen Sie auf die zu? Suchen Sie den Dialog?
Ja, also man muss gut kommunizieren, man muss viel kommunizieren. Ich versuche viel aufzuklären. Also ich versuche auch über meine Arbeit regelmäßig zu informieren. Also ich bin auf Social Media sehr aktiv, versuche da super transparent zu sein, dass eben die Bürger wissen, okay, das und das steht gerade in unserer Kommune an und wir haben eine Bürgermeisterin, die die Themen in die Hand nimmt, die Themen umsetzt und die eben kontinuierlich daran arbeitet und sich von allem für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Mhm. Ja. Und ja, also da versuche ich definitiv in den Dialog zu gehen. Manchmal gelingt es mir sehr, sehr gut und manchmal ist es aber auch so, dass ich die Leute nicht erreiche und dann zusätzlich noch Bürgersprechstunden auch anbiete. Also jeder Bürger kann mich anschreiben, jeder Bürger kann mich auch anrufen, jeder Bürger kann sich in meinen Bürgersprechstunden, die ich mindestens 2-mal im Monat durchführe, einen Termin geben lassen, um eben auch seine persönlichen Belange klären zu können. Und ja, da, dem versuche ich schon entgegenzuwirken, aber man ist von Anfeindungen nie gefreit. Also die werden einen immer in diesem Amt begleiten. Und da braucht man schon ein sehr starkes Fell.
Ja, da braucht man ein dickes Fell, das kann ich mir vorstellen. Fachkräftemangel ist bei Ihnen natürlich auch ein großes Thema. Das ist insgesamt bei den Kommunen ein großes Thema. Sie haben jetzt ein Problem da versucht zu lösen, indem Sie für Zossener Kindergärten, für die Kitas, Erzieherinnen aus der Türkei holen wollen.
Da sind
wollen.
Sie gerade dabei, genau.
Da sind Sie dabei. Wie nehmen das die Bürgerinnen und Bürger auf?
Also ich hoffe, dass es gut aufgenommen wird, weil zum einen, also wenn man die Auswahl hat, ich bekomme endlich einen Kita-Platz, weil wir eben genügend Personal haben, oder man muss auf Arbeit und eben auf einen gewissen Standard verzichten, indem man eben länger zu Hause bleiben muss. Ich denke, dann entscheidet sich schon jede Familie auch dafür, okay, man möchte den Betreuungsplatz dann auch annehmen. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, ausschließlich werden die Kinder dann von türkischen Fachkräften betreut, sondern nein, es sind Fachkräfte, die definitiv Deutsch sprechen können, die definitiv auch unsere Kultur kennen. Aber der Fachkräftemangel, der zeigt sich eben bei uns im Kita-Bereich sehr, sehr stark. Ja. Und in anderen Bereichen zeigt sich der Fachkräftemangel aber auch. Also ich suche beispielsweise auch Ingenieure für unser Tiefbauamt. Wir suchen auch Mitarbeiter im Außendienst. Also wir merken schon, dass wir jetzt mit unseren normalen Recruitment-Methoden an unsere Grenzen kommen und auch hier eben neue Wege gehen müssen. Und da wir in Zossen eine stark wachsende Kommune sind, also wir eröffnen in 2026 drei Kitas oder beziehungsweise dieses Jahr schon eine Kita, und haben eben sehr viele vakante Stellen, müssen wir schauen, wie wir sie besetzt bekommen. Und das geht meines Erachtens nach nur mit neuen Lösungsansätzen. Und ein Lösungsansatz ist eben jetzt, Fachkräfte aus dem Ausland zu werben, ja.
Sind das Themen, die Sie auch jetzt bei der Jahreskonferenz des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen ab heute diskutieren werden, wo Sie im Vorstand
ja,
sind?
Ja, also es geht stark um das Thema Finanzen, also die Finanzkraft der Kommunen. Wie können wir uns eigentlich besser aufstellen und was bedarf es dazu? Und dann ja das Thema Fachkräftemangel, also wir tauschen uns eben aus, welche Prozesse, welche Quereinsteiger für die Verwaltung gut sind und wie wir damit eben die ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Dann geht es aber auch darum, Bürokratieabbau. Also wir alle haben ja unterschiedliche Kommunalverfassungen, das heißt, jedes Land hat für sich nochmal ganz andere pflichtige Aufgaben, jedes Land hat für sich auch nochmal andere Themen bezogen, was die Planung betrifft. Also beispielsweise in Niedersachsen ist es so, man muss sich sehr strikt an den Vorgaben der Regionalplanung halten. Man kann eben jetzt nicht eigenständig Flächen entwickeln, die für Gewerbeansiedlungen notwendig sind. Das ist in Brandenburg ein bisschen anders. Und hierzu ist es aber auch wichtig zu sehen, welches Verfahren ist denn zielführender, welches Verfahren ist denn auch für die Kommune und von all dem für deren Einwohner besser handelbar, welches Verfahren hat mehr Transparenz und welches Verfahren führt letztendlich dazu, dass wir auch Unternehmen ansiedeln können. Ja.
Das ist der Austausch beim Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ab heute bei der Jahreskonferenz. Das ist richtig wichtig für Sie, sich mit anderen auszutauschen, sehe ich das richtig?
Das ist super wichtig, genau, weil wir müssen nicht alles immer neu erfinden. Also wir sind ja gerade in einer Zeitenwende, um es mal auszudrücken. Und wenn jede Kommune für sich das Rad neu erfinden würde, hätten wir kein Demokratie, also kein Bürokratieabbau, sondern eher einen Aufbau. Und unser Ziel ist eben, die Prozesse schlanker, effizienter zu machen. Und dazu müssen wir uns gut vernetzen und eben viel miteinander ins Gespräch kommen.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön, ja.
Dankeschön. Wiebke Shahin Konolly auf Radio 3, Bürgermeisterin im brandenburgischen Zossen und im Vorstand des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen, die ab heute ihre Jahreskonferenz machen. Sie ist hauptamtliche Bürgermeisterin und das ist nicht selbstverständlich. Eine Studie beschäftigt sich mit ehrenamtlichen Bürgermeistern. Was das für Besonderheiten mit sich bringt, darum geht es uns gleich.
Gonna love you, baby, yes I will. that's how I really feel.
Fraser, Duran Jones and the Indications auf Radio 3 um 7.23 Uhr. Mit der Bürgermeisterin von Sossen habe ich hier gerade gesprochen, mit Wiebke Schahin-Konolly, über die Herausforderungen in ihrem Amt. Heute und morgen findet in Berlin die Jahreskonferenz des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen statt, das im Vorstand. Bürgermeister unterteilen sich aber nicht nur in alt und jung, sondern vor allem in ehrenamtlich und hauptamtlich. 60% aller Kommunen in Deutschland werden ehrenamtlich verwaltet. Regional ist das unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Hessen, im Saarland gibt es nur hauptamtliche Bürgermeister. Mit der Studie Ehrenamtliche Bürgermeister in Deutschland, das unbekannte Wesen, wurde an der Ruhr-Universität Bochum zum ersten Mal ein Forschungsprojekt über diese Amtsträger durchgeführt. Maßgeblich daran beteiligt und ausgewertet hat es Luisa Anna Süß von der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist aktuell schon mit der nächsten Studie beschäftigt. Dann geht es um hauptamtliche Bürgermeister. Mit ihr spreche ich jetzt. Guten Morgen, Frau Süß.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Wonach entscheidet sich denn, ob der Beruf des Bürgermeisters haupt- oder ehrenamtlich durchgeführt wird? Nach der Größe der Gemeinde oder nach anderen Kriterien?
Die Größe der Gemeinde ist auf jeden Fall ein Faktor. Also die kleinen Gemeinden werden fast immer oder in den Bundesländern, wo das geht, immer ehrenamtlich verwaltet. Aber wir haben hier unterschiedliche Regelungsprinzipien. Also in Brandenburg beispielsweise, aber auch in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein sind alle Kommunen, die einem Amt oder einer Verbandsgemeinde angehörig sind, von einem ehrenamtlichen Bürgermeister verwaltet. Aber in Bayern oder in Sachsen haben wir da andere Prinzipien. Da kann quasi der Gemeinderat bestimmen, ob der Bürgermeister im Haupt- oder Ehrenamt tätig ist in einer gewissen Größe der Gemeinde.
Diese ganze Verwaltungsstruktur, das ist für Außenstehende ein bisschen unübersichtlich mitunter. Selbst Bürgermeister im Amt beklagen die überbordende Bürokratie. Das haben wir auch gerade von der Bürgermeisterin in Zossen gehört. Mit was muss sich ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin so alles beschäftigen?
Also mit sehr vielen Aufgaben. Wir bezeichnen sie gerne als Tausendsasser oder wir sagen auch gerne, sie haben eine Scharnierfunktion, weil sie eben im politischen System viele Dinge verbinden. Sie übernehmen Verwaltungstätigkeiten, sind im Gemeinderat vor Ort sehr aktiv, oftmals auch die Vorsitzenden im Gemeinderat. Sie reden natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern, vermitteln ganz stark Informationen, sind diejenigen, die angesprochen werden können, wenn vor Ort was passiert ist. Sie sind diejenigen, die auf die runden Geburtstage gehen mit dem Blumenstrauß und da die Kommune repräsentieren, die auch gegenüber dem Amt oder auch dem Kreis Repräsentationsfunktionen einnehmen.
Also wirklich wahnsinnig viel, was in diesen Aufgabenbereich gehört. Ihre Befragung hat gezeigt, der typische Amtsinhaber ist tatsächlich ein Amtsinhaber. Der ist nämlich männlich, verheiratet über 50 und Vater von Kindern über 14. Und der Arbeitsaufwand im Ehrenamt für Bürgermeister liegt bei durchschnittlich 20 Stunden pro Woche. Was sind denn Faktoren, auch wo Sie gerade beschrieben haben, was die alles machen müssen, die für das Bürgermeisteramt sprechen? Was hat Ihre Befragung da ergeben?
Also wir haben festgestellt, dass sehr viele Leute, die ehrenamtliche BürgermeisterInnen sind, sehr engagiert vor Ort sowieso schon sind. Also über 90% sind auch noch in anderen Vereinen aktiv. Viele leben schon sehr, sehr lange in der Kommune und finden sich einfach in einer Situation, dass sie sich verbunden fühlen mit ihrer Kommune, mit ihrer Heimat und deshalb auch bereit sind, neben dem Job, neben den familiären Aufgaben auch viel zu geben für die Kommune, um eben diese Repräsentation vor Ort zu stärken und auch sich selbst verwalten zu können.
Das bedeutet also, eine Portion Idealismus bringt man da auch mit und Heimatverbundenheit. Nun gibt es ja erheblichen Nachwuchsmangel bei Bürgermeistern. Wenn jetzt in NRW, in Hessen und im Saarland zum Beispiel nur hauptamtlich Bürgermeister zugelassen werden, erleichtert das dann die Suche nach jemandem, der das machen möchte?
Also das ist eine größere Debatte, die ich auch mit Leuten in der Praxis schon öfter geführt habe. Ich persönlich kann das jetzt aus dem Bauch heraus so nicht sagen. Ich glaube, der Weg ins Hauptamt ist nicht für alle ideal, weil es auch für die Kommune deutlich teurer ist. Die kleinen Kommunen können sich das nicht leisten. Und wir sehen ja auch in Hessen eine ähnliche Sozialstruktur mit den Männern eines gewissen Alters, die Kinder haben und verheiratet sind. Also das kann man nicht so pauschal sagen.
Dass ein Hauptamtlicher mehr verdient als ein Ehrenamtlicher, das leuchtet ein. Aber gibt es bei den Ehrenamtlichen auch nochmal Abstufungen, was die Aufwandsentschädigungen angeht?
Ja, und die sind sehr deutlich. Also die Aufwandsentschädigung in Bayern ist deutlich höher als beispielsweise in Brandenburg. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, in Bayern ist auch der durchschnittliche Arbeitsaufwand deutlich höher. Also da sind wir, glaube ich, im Durchschnitt bei 39,5 Stunden. Das ist dann eigentlich schon fast ein Vollzeitäquivalent. Viele in Bayern haben auch ihren Hauptjob aufgegeben, um ehrenamtlicher Bürgermeister zu sein. Aber auf die Aufwandsentschädigung werden keine Rentenabgaben gezahlt. Man ist nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt und das hat dann eben auch später andere Nachteile.
Es gibt Nachwuchsprobleme tatsächlich, Frau Süß. Insgesamt, wie könnte das Amt denn attraktiver gemacht werden?
Ich denke, da sind verschiedene Faktoren, die zusammenspielen müssen. Auf jeden Fall die bürokratische Überlastung runterfahren, mehr Handlungsspielraum, auch finanzieller Natur vor Ort, dass man wirklich gestalten kann und nicht nur verwalten muss. Eine stärkere Wertschätzung von Seiten der Bevölkerung sehe ich für sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin auseinandersetzt, wenn was schiefläuft, sondern einfach mal zwischendrin nett Danke sagen, wenn irgendwas geklappt hat und einfach Wertschätzung dafür haben, dass die Leute das auch im Ehrenamt machen.
Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, danke Frau Herzog.
Luisa Anna Süß von der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist maßgeblich beteiligt an der Studie Ehrenamtliche Bürgermeister in Deutschland. Das unbekannte Wesen forscht jetzt zu hauptamtlichen Bürgermeistern. Und dieses und auch das Gespräch mit der Bürgermeisterin von Zossen vor ein paar Minuten finden Sie gleich online auf radio3.de im Netz.
Que te faz sonhar. E eu me esquivando desse compromisso. Podia até me equilibrar, mas quanto mais subia, mais frio sentia. De novo tudo vira vício. Meu corpo perde peso lá, abrigando tudo que me faz bem. Falar alto, gritar. Decidi trocar a nociva fumaça de gente sem graça, debruçada no cansaço da correria do dia. Eu tava atrás do desapego até você chegar. Não quero mais desespero.
Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr und wir schauen wieder nach Potsdam. Der Wissenschaftsstandort dort wird ja wachsen. Hasso Plattner, SAP-Gründer, Tech-Milliardär, will die nach einem Brand 2023 ja schwer beschädigten roten Ziegelgebäude des einstigen Potsdamer Kreml, also Brauhaus Berg, übernehmen und die ausbauen für einen neuen Universitätsstandort.
Es sollen auch neue Gebäude entstehen. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut erweitert mit neuen Professuren und viel mehr Studierenden als bisher. Bis zu 6.000 Studierende sollen da Platz finden. Uni-Präsident Oliver Günther zeigt sich begeistert und betonte die Wichtigkeit des Projekts für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt.
Weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen. Und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Die Pläne auf dem Brauhausberg und in Griebnitzsee sollen bis 2035 verwirklicht werden. Dafür wurde extra eine Taskforce eingerichtet, geleitet von Woidke und von Plattner. Ein wichtiger Schritt für den Wissenschaftsstandort Potsdam und für Deutschland, sagt auch unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, hat er gestern hier auf Radio 3 gesagt.
Möglicherweise ist das eine hervorragende Lösung, weil der Bau ja ganz dringend instand gesetzt werden muss nach dem großen Brand von 2023 und der immer wieder vorgeschlagene Umbau zu Luxuswohnungen ist ja nicht nur angesichts der Wohnungsnot ein bisschen peinlich, sondern ist auch offensichtlich unökonomisch. Ansonsten wäre er ja längst realisiert. Und das wäre eben außerdem ein ganz tolles Zeichen dafür, dass Potsdam nicht in diesem ewigen Friedrich II. Und Luisenkult versinkt. Und eben nicht immer in die rückwärts guckt. Also insofern, das wäre wirklich ein tolles Zeichen. Nicht zuletzt deswegen, das hat Plattner ja gestern selber erwähnt, als Zeichen rüber in die USA, dass Deutschland eben das Land der freien Forschung ist.
Nikolaus Bernau war das zum Wissenschaftsstandort Potsdam und dem, was da jetzt gebaut werden soll. Das ganze Gespräch mit ihm von gestern, das können Sie jederzeit nachhören auf radio3.de im Netz. Der Kulturpreis für deutsche Sprache, das ist eine ganz hohe Ehrung, besteht aus 3 Auszeichnungen. Eine davon ist der, den kennen Sie, Jakob-Grimm-Preis.
Der wird für besondere Verdienste um die deutsche Sprache verliehen und der Autor, Comedian und Schauspieler Habe Kerkeling bekommt ihn dieses Jahr. Es heißt, Kerkeling sei ein großer Sprachartist, der einen äußerst kreativen, sensiblen und variationsreichen Umgang mit der deutschen Sprache pflege. So die Begründung der Eberhard-Schöck-Stiftung. Der Comedian habe außerordentliche Sprachkunstwerke geschaffen. Seine Sprache sei zugleich von großer Authentizität, Leichtigkeit und von Tiefe geprägt. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Er soll am 27. September in Baden-Baden vergeben werden und die Laudatio wird FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann halten. Bisherige Preisträger des Jakob-Grimm-Preises sind zum Beispiel Udo Lindenberg oder auch die Schriftstellerin Cornelia Funke.
Jetzt hast du noch einen Tipp für uns, der führt zum Hackeschen Markt in Berlin. Da gibt es morgen Abend eine Agropathik-Performance.
Die australische Kompanie Gravity and Other Myths zeigt ihr extravagantes Stück A Simple Space. Auf der Bühne treten 7 Akrobaten und Akrobatinnen gegeneinander an, quasi in einem spielerischen Wettbewerb. Und sie werden nur von Live-Percussions begleitet. Das ist so ein sehr minimalistisches Setting und das lässt die Körper und die Begegnungen auf der Bühne umso intensiver wirken. Es geht um Leidenschaft, Spaß und natürlich um absolute Körperbeherrschung. Man fragt sich, wie sie so die Naturgesetze scheinbar ignorieren. Morgen Abend um 20 Uhr A Simple Space von Gravity and Other Myths im Chamäleon Theater am Hackeschen Markt.
Anne Spohr, danke schön für diesen Tipp. Auch meine Gerne. Körperbeherrschung lässt etwas zu wünschen übrig.
Ist das
meine
so?
Akrobatik-Beherrschung heute Morgen ist nicht so toll. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Ich werfe mit Mäusen und habe die Regler nicht im Griff. Das üben wir jetzt nochmal.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
La vie vient n'est qu'après ses sucrés de soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient n'est qu'après ses sucrés de soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là, je pas fait bon. Nos poches mal errées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La joie pas fait pour nos poches mal errées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient n'est qu'après chez sucré soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient n'est qu'après chez sucré soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là, j'en pas fait pour nous.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait manger nous.
Non, pas j'parlerai.
Mes grands confélites et pensées.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait pour nous.
Non, pas j'parlerai.
La vie vient n'est qu'approcher sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheureux. La vie vient n'est qu'approcher sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheureux. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie.
Les amis, là, j'en pas fait pour nous.
La poche balayée.
Les amis, là, j'en pas fait mon nino.
La poche balayée.
Mais rencontrer l'idée pensée. Oh.
La poche balayée.
Mes amis, là, j'en pas fait pour nous.
La poche balayée.
Mais rencontrer l'idée pensée. Oh.
La poche balayée.
Mes amis, là, j'en pas fait pour nous.
La poche balayée.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nino.
La poche balayée.
Mais rencontrer l'idée pensée.
La poche
malerie. La poche malerie. Leila McCullough haben Sie hier gehört auf Radio 3 um 7.38 Uhr. Und das hier ist ein Marsch für Klarinettenensemble. Und dieses komische Instrument da im Hintergrund, das ist eine Drehorgel. Das ist der Marsch de Fauve mit Sabine Meyer und dem Trio Die Clarone. Und ungewöhnlich, eine Drehorgel war damit von der Partie. Ein ziemlich ungewöhnliches Konzert gab es gestern Abend auch in Berlin in der Philharmonie. Der deutsch-amerikanisch-iranische Musiker Malakow Kowalski hat da drei Pianisten bzw. Pianistinnen um sich geschart. Igor Levit nämlich, Johanna Sommer und Chili Gonzalez für ein abendfüllendes Programm mit Songs with Words, also Lieder mit Worten. Und so heißt auch das Album, das die vier zusammen rausgebracht haben, mit dem sie gerade auf Tournee sind. Das Konzert gestern Abend war die einzige Station in Deutschland. Und mit dabei war meine Kollegin Antje Bonhage. Guten Morgen, Antje.
Guten Morgen, Anja.
Das klingt ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Kowalski und drei Pianisten, die ja alle auch für ganz unterschiedliche Genres stehen. Klassik, Igor Levit, Jazz, Chili Gonzalez, Johanna Sommer dann noch. War das jetzt ein klassisches Konzert? War das ein Jazzabend? War das Popmusik? Was war denn das?
Ja, in der Tat, das ist eine ziemlich heiße Mischung. Klassik, Pop, Jazz, es hatte eigentlich von allem was. Auf jeden Fall war es kein Quartett mit allen vier Musikern als Ensemble auf der Bühne, sondern Malakow Kowalski, auch gestern wieder mit seinem Markenzeichen, dieser Prinz Heinrich Schirmütze, wer ihn kennt. Also genau, Kowalski sang und jeweils einer der drei Pianisten begleitete ihn. Und du hattest ja gerade schon erwähnt, Igor Levit, ein großer Star in der Klassikszene, dann Johanna Sommer, bekannt für ihre Improvisationen und dann der Schnittstelle zwischen Pop und Jazz und der Kanadier Chili Gonzalez, dessen Stil eigentlich auch eher Richtung Jazz anzusiedeln ist. Eigentlich hätte der Abend auch heißen können Malakow Kowalski and Friends, weil Kowalski lauter Freunde um sich geschart hatte. Chili Gonzalez machte am Ende des Konzerts die Bemerkung, Kowalski sei der einzige Künstler, der es schaffe, drei Pianisten um sich zu scharen, um ihm den Rücken zu stärken.
Und was haben die nun so gespielt?
Die Grundlage, das waren kleine Klavierstückchen aus der klassischen Musik von Schumann, Chopin, Debussy, Ravel und Fauré zum Beispiel. Grieg und Khatchaturian waren auch dabei und eben jeweils gespielt von einem der drei Pianisten. Malakow Kowalski sang dazu und zwar Texte des amerikanischen Dichters Allen Ginsberg, auch bekannt als Vater der Flower Power Bewegung. Und das Ganze war ein von Kowalski selbst moderiertes Konzert und er hat die Genese gestern Abend in dem Konzert folgendermaßen erzählt.
Es hat alles angefangen mit einem Nachtstück von Schumann. Ich habe diese aufsteigenden Akkorde gehört und die haben mich erinnert an diesen Song von Elvis Presley. I can't help falling in love with you. Und ich denke, irgendwie klingt das wie ein Song. Das klingt gar nicht so richtig nach einem klassischen Werk. Es ist eigentlich komponiert wie ein Singer-Songwriter-Stück.
Genau, und dann, so erzählt Malakoff Kowalski, habe er einen Text, ein Gedicht von Allen Ginsberg dazu gefunden und fand, dass das ideal passe. Und das Gleiche hat er dann mit anderen Stücken gemacht, die für ihn wie Lieder klangen und, wie er sagte, unbedingt gesungen werden wollten. Also deshalb Lieder mit Worten. Und die klingen dann zum Beispiel so.
The air is dark, the night is sad, all my sleepless and I grow. Nobody cares when a man goes mad.
Ja, also Shadow changes into bone, Schatten wird zu Knochen, hat er dieses Lied genannt, nach dem Refrain eines Textes von Allen Ginsberg. Der heißt, glaube ich, sogar Refrain im Original. Und gesungen gestern Abend von Malakoff Kowalski, dazu am Klavier, haben wir eben gehört, Igor Levit mit einem Nachtstück von Robert Schumann.
Und hat dich das überzeugt?
Ja, ja und nein.
Das ist jetzt sehr tief eingeatmet.
Genau. Also interessant fand ich diesen Versuch, die Klavierwerke als Lieder einfach mal zu hören. Und es war auch schon bemerkenswert, wie gut Kowalski das mit den Ginsberg-Texten hingekriegt hat, so dass es passte. Aber letztlich fand ich, viele der kleinen Klavierwerke sind für sich genommen schön und vor allem aussagekräftig. Die brauchen keine Worte. Also mich störte der Gesang manchmal sogar. Ich hätte da am liebsten nur dem Klavier zugehört. Auch den Bearbeitungen auf dem Klavier. Also die junge Pianistin Johanna Summer zum Beispiel, die hat wirklich die Gabe, aus einem klassischen Stück so zu improvisieren, es so weiterzuentwickeln, dass ein wirklich interessantes Stück Jazz entsteht. Mit La Plus Galante von Debussy hat sie das zum Beispiel gemacht. Und Kowalski hat dazu den Green Valentine Blues von Ginsberg gesungen. Ich hätte da einfach gern nur dem immer jazziger werdenden Debussy auf dem Klavier zugehört ohne Gesang. Also mich hat es nur so halb überzeugt.
Gab es denn trotzdem für dich, Antje, sowas wie einen Höhepunkt?
Das ja, also einmal die Solo-Einlagen der drei Pianisten, die es dazwischen zwischendurch ging, also da, gab darunter eine wirklich meisterhafte Improvisation von Johanna Summer und darunter auch ein Brahms-Intermezzo von Igor Levit gespielt. Und in diesem Fall also wirklich Lieder ohne Worte. Aber die Quintessenz und sicher ein Höhepunkt des ganzen Konzerts war ganz am Ende der gemeinsame Auftritt aller vier. Levit, Summer und Gonzales saßen zu dritt am Flügel. Malakoff Kowalski sang und zwar Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
genau, da hörte man ja auch ganz gut die Stimmung des Abends gestern. Also allein was die Stimmung angeht, ja, da war das Konzert ein Erfolg.
Der Sänger Malakoff Kowalski und seine Freunde, die PianistInnen, muss man sagen, Johanna Summer, Chili Gonzales, Igor Levit, gestern in der Philharmonie in Berlin, haben sie Musik von ihrem neuen Album präsentiert. Das heißt ja so wie das Konzertprogramm Songs with Words. Und Antje Bonhage, ganz herzlichen Dank, hat berichtet, war dabei gestern. Und einen haben wir noch. Hier ist nochmal Malakoff Kowalski mit einem Pianisten, mit Chili Gonzales.
As a cloudless sky, time then to make a home in wilderness. What have I done but wander with my eyes in the trees? So I will build wife, family, and seek for neighbors. What have I done but wander with my eyes in the trees? So I will
family and see four neighbors, and maybe make an image of my wandering, a little image shrine by the roadside to signify to traveler that I live here in the wilderness, awake and at home.
Das war nochmal Malakoff Kowalski und Chili Gonzales. Die standen gestern Abend ja mit Johanna Sommer und Igor Levit zusammen auf dem Podium in der Philharmonie in Berlin. Und das hier waren die beiden hier in diesem Fall mit einem Stück Awake, haben sie das genannt. Das war Aram Khatchaturian und ich habe da gerade ganz versonnen zugehört. Das ist ein wunderschönes Stück. Ich kenne es vom Klavier. Das sind Stücke, die relativ einfach zu spielen sind auf dem Klavier. Ich habe es auch mal gespielt. Irgendwas mit Igor. Ich komme gerade nicht drauf. Ich recherchiere noch mal ein bisschen. 7:49 ist es.
You take a stroll into the morning sun. You make a happy meal, a portion for one. You steal the wallet of a man with a gun. You make this seem like a whole lot of fun. Yeah, you do. You're making shapes with your hands on a wall. You're drawing the net while you're taking a call. You wouldn't care if you had nothing at all. Instead of chasing a dream, you're just chasing a ball. Yeah, you fall.
Nils Landgren, Michael Wolny, Lars Danielsson, Wolfgang Hafner haben Sie hier gehört. Schlagzeug, Four-Wheel Drive zusammen mit Polygon um 7.56 Uhr. Antieuropäische Haltungen in Sachen Migration sind in Polen und Ungarn längst verbreitet. Gibt's das jetzt auch in den westlichen Ländern der Gemeinschaft, siehe Niederlande? Da hat der Rechtspopulist Geert Wilders gerade die Regierung scheitern lassen. Die ganze Debatte, zerbricht die Europäische Gemeinschaft an der Asylpolitik, ist unsere Frage des Tages gleich um 10 Uhr. Das ist hier ein Original von 1947. Das war mal eine Shellac-Platte, falls Sie sich an sowas noch erinnern können. Das Charlie Parker Quintett mit Bluebird.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt. Wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan. I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100 plus years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3,
8 Uhr,
wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg begrüßen die geplanten Steuererleichterungen, die die Bundesregierung heute anschieben will. Hauptgeschäftsführer Schirp sagte im RBB 24 Inforadio, die neuen Abschreibungsmöglichkeiten seien sehr umfangreich und könnten tatsächlich Investitionen in Gang setzen. Wichtig sei auch das Signal, dass die neue Bundesregierung ihre Ankündigungen umsetze. Die Bundesregierung will heute die ersten Maßnahmen beschließen, mit denen die Wirtschaft angekurbelt werden soll. Vorgesehen ist unter anderem, dass Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer abgesetzt werden können. Schon morgen soll der Bundestag erstmals über die Pläne beraten. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Die Bundesregierung will auch weiterhin Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes berücksichtigen. Diese habe aber nach seiner Meinung keine grundsätzliche Bedeutung, betonte der CDU-Politiker.
Es ist ein erstinstanzliches Urteil und dazu noch in einem Eilverfahren getroffen. Insofern hat es eben anders als eine obergerichtliche Entscheidung keine Wirkung über den Einzelfall hinaus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Beschluss des Gerichtes sehr genau an und werden daraus eben auch entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und auch die Bundesjustizministerin hat ja darauf hingewiesen, dass so eine Entscheidung am Ende wohl vom EuGH getroffen werden muss.
Kanzleramtsminister Thorsten Frei, CDU. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte in einer Eilentscheidung festgestellt, dass es rechtswidrig war, 3 Somalier bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt/Oder zurückzuweisen. Ab heute gelten in den USA die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelt sich der Satz auf 50%. Er will damit, nach eigener Aussage, die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Aus Washington Ralf Borchardt.
Vor allem für die europäische und damit auch deutsche Stahlindustrie ist das bitter. Die USA gelten als wichtigster Absatzmarkt der europäischen Stahlbranche. Der Export dorthin wird deutlich schwieriger. Ob die Europäische Union auf diesen Zollschritt umgehend mit Gegenmaßnahmen reagiert, blieb bis zuletzt offen.